Deutschlandfunk Kultur heute.
Vor rund einem halben Jahr eröffnete in Weimar die Ausstellung Bauhaus und Nationalsozialismus. Eine Schau verteilt auf drei Häuser in der Stadt, die sich mit der Ambivalenz des Bauhauses beschäftigt. Denn bislang galt die Ideen- und Gestaltungsschule als vom Nationalsozialismus verfolgt. Und es gibt viele Beispiele von Lehrern und Schülern, deren Arbeiten als entartet verfemt wurden. Aber es gibt auch Lebenswege wie die des Architekten und Bauhäuslers Franz Ehrlich, der als KZ-Häftling das Buch Buchenwaldtor zum Lager mit der Inschrift »Jedem das Seine« entwarf und nach seiner Entlassung dann für die SS arbeitete. Eine Kopie des Tores wurde im Mai vor dem Schillerhaus in Weimar aufgestellt, obwohl es durchaus die Befürchtung gab, dass es Schmierereien geben könnte. Das blieb zum Glück bislang aus. Dass die Ausstellung aber mit der Gegenwart etwas zu tun hat, darauf wurde bei der Eröffnung explizit hingewiesen, zumal im Jahr der Landtagswahlen und wachsendem Zuspruch für die neue Rechte. Die Kunsthistorikerin Anke Blüm ist eine der Kuratorinnen. Ich habe sie am Nachmittag gefragt, wie ambivalent das Bauhaus tatsächlich war.
Das Bauhaus war von Anfang an politisch umkämpft. Und zwar von außen, das ist die Geschichte, die wir oft kennen, eben von rechtsbürgerlichen Kreisen hier, zum Beispiel in Weimar, aber auch intern. Es gab sehr unterschiedliche Studierende. Hans Groß zum Beispiel bezeichnete sich selbst als völkisch und nationalistisch und gehörte dann später auch zu einem der ersten Nazi-Mitglieder. Und Karl-Peter Röhl war ganz anders und ging ganz anders an dieses neue Studium ran und war eher linkspolitisch orientiert. Und so muss man sich eben auch intern die Konflikte vorstellen zwischen rechts und links.
Die Ausstellung wurde im Mai eröffnet, ungefähr ein halbes Jahr vor den Landtagswahlen in Thüringen, die jetzt am Sonntag stattfinden. Und 100 Jahre, nachdem die damalige rechte, antidemokratische Landesregierung das Bauhaus aus Weimar vertrieben hatte. Verstehen Sie die Ausstellung auch als Erkenntnishilfe für die Gegenwart?
Ja, man muss sich einfach vor Augen halten, wie schnell das damals ging. In der Wahl vom Februar 1924 hatte der Rechte Ordnungsbund gewonnen mit einer Koalition aus bürgerlichen Parteien. Und sie haben relativ schnell Gropius Vertrag zu kündigen. Sie haben dann im Herbst 1924 die Finanzierung des Bauhauses um die Hälfte gekürzt und damit war das Bauhaus schon nicht mehr lebensfähig in Weimar.
Ja, ich meine, das Kürzen von Geldern ist ja etwas, was zum Beispiel jetzt die AfD auch bestimmten Kulturinstitutionen androht, mit dem Hinweis darauf, dass sie zu divers wären.
Wir können einfach nicht wissen, was passiert, aber Geld ist immer ein enorm gutes Druckmittel, Politik zu bestimmen, ohne dass man das noch großartig politisch definieren muss.
Ist die Geschichte des Bauhauses auch ein Lehrstück darüber, wie eine moderne Bewegung, die ja eigentlich auf die Bedürfnisse des Menschen eingehen wollte, sich in Teilen einer menschenverachtenden Ideologie dann doch auch anpassen kann?
Ja, da sprechen wir natürlich vor allen Dingen über die Zeit nach 33, wo eben die überwiegende Anzahl der Bauhausstudierenden in Deutschland blieb und natürlich versuchen musste, mit ihren Kenntnissen sich ein neues Leben aufzubauen und hier künstlerisch auch Kompromisse zu machen. Das sind jeweils individuelle Schicksale, das sind individuelle Entscheidungen, aber es zeigt eben, dass eine moderne, zum Beispiel im Grafikdesign oder in der Fotografie, durchaus auch attraktiv war für die Nationalsozialisten, weil sie sich damit als ein moderner, technisch versierter Staat zeigen konnte.
Jetzt sind die Ausstellungen, es sind ja insgesamt drei, beziehungsweise drei Häuser sind daran beteiligt, darum bemüht, die Ambivalenz der Geschichte des Bauhauses zu zeigen. Also es gibt Mitglieder des Bauhauses, Schülerinnen, Schüler, Lehrer, die in Konzentrationslagern getötet wurden. Genauso wie diejenigen, die im Nationalsozialismus für die Nationalsozialisten gearbeitet haben. In dieser Ambivalenz, die Sie da zeigen, haben Sie denn schon Angriffe von rechts erfahren?
Nein, wir können bisher sagen, dass Besucher und Besucherinnen sehr, sehr interessiert und neugierig und offen durch die Ausstellung gehen und eigentlich auch ein wenig betroffen sind von der Vielfalt der Lebensläufe und der unterschiedlichen Windungen und Wendungen, die einzelne Leben dort nehmen, und dass es eben zu einer ganz großen Anpassung kommen konnte, wie eben Fritz Ertel, der den ersten Lageplan für Auschwitz zeichnete, aber dann eben auch seinen ehemaligen Kommilitonen, wie zum Beispiel Otti Berger, die in eben diesem Konzentrationslager umgebracht wurde. Und das ist erstmal ein Bild, was man für sich verarbeiten muss und was nicht zu einfachen Lösungen führen kann.
Sagt Anke Blüm, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Bauhausmuseum in Weimar.